Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Und dieses Buch, wenn es dieses Buch in meiner Kindheit gegeben hätte, hätte ich, wenn meine Eltern mir das geschenkt hätten, geweint vor Glück. Und zwar deswegen, weil hier so viel absurde Information, kluge Information, absolut wichtige Information drinsteht. Das heißt nämlich hier, das ist schon alleine fast ein Titel des Understatements, Atlas der verschwundenen Länder. Man fragt sich, wie ein Land verschwinden kann. Und wenn man dann politisch natürlich ein bisschen Bescheid weiß, werden ja sogar Länder erfunden. Wir müssen nur an das Kosovo denken. Und es gibt viele andere Länder, die eigentlich noch gar nicht so alt sind. Deutschland gehört eigentlich auch mit zu den jüngeren Ländern unserer Geschichte. Das wissen bloß die wenigsten. Und Björn Berger hat hier genau das in diesem Buch dokumentiert. Und nun fragt man sich, wie kann so ein Buch interessant werden? Dieses Buch ist interessant, weil es erstmal ein sensationelles Blau auf dem Cover hat, weil die Schrift verheißungsvoll ist, weil, wie gesagt, nicht zu viel verraten wird und auch nicht zu wenig. Und es ist mit wahnsinnig vielen tollen Grafiken versehen. Hier hat ein Verlag wirklich extrem viel investiert, damit das Buch auch tatsächlich den richtigen, sexy, klugen, kognitiven Appeal hat. Wir wollen das heute mal so ein bisschen 3- bis 4-sprachig probieren. Nämlich, das ist so eine europäische Gemengelage. Wir könnten jetzt hier auch wahnsinnig toll klugscheißern und sagen, wir machen das jetzt alles wahnsinnig Englisch. Wir machen das auch Englisch, aber wir machen das auch Norwegisch. Die meisten wissen gar nicht, dass es zwei norwegische Sprachen gibt und außerdem gefühlt ungefähr 191 Dialekte. Dann gibt es noch bei mir einen kleinen Anteil von schwedischem Vermögen. Dann gibt es natürlich das Englische und das Deutsche. Wir werden das alles mischen. Hier sind vor allen Dingen seine beiden Übersetzer aus dem Norwegischen, die werden uns dabei helfen, auch bei den Vorlesungen. Und ich bin jetzt peinlich berührt, ich habe euren Namen vorhin nicht ermittelt. Dein Name ist?
Frank Zuber.
Frank Zuber, das hätte ich schon mal gewusst eigentlich.
Günther Frauenlob.
So, Björn. Hast du erstmal in einem grundsätzlichen Sinne, Björn, Lust zu sagen, wie kam es zu diesem Buch, dass du es schreiben wolltest?
Mike. Jeg svarer på norsk da. Boken er egentlig, utgangspunktet for boken er et forsøk på å forstå verden. Forstå verden.
Der Ausgangspunkt war ein Versuch, die Welt zu verstehen, schlicht und einfach.
Og jeg bor jo på et sted helt sør i Norge, med total utsikt mot sør og vest. Et perfekt sted for å erobre, nemlig verden.
Björn wohnt am äußersten Südwestzipfel Norwegens und er sagt, es ist ein perfekter Ort, wo man nach Süden und nach Westen schauen kann, von dem aus er zumindest kontemplativ in die Welt blickt.
Og hvert år i de siste 20 årene så har jeg spasert ned kysten av Europa. Og da har jeg nå nådd like nord til Nord-Folle og Avr. Og jeg har gått alle viker, alle bukter, alle strender som har vært.
Og da kom han på ideen, det hadde han for mange år siden begonnen, jeden sommer ein Stück der europäischen Küste zu erwandern. Hat im Norden Dänemarks begonnen und geht wirklich jede einzelne Bucht zu Fuß ab, Jahr für Jahr.
Målet var selvfølgelig å komme helt rundt. Altså rundt kloden. Men jeg begynner å bli gammel, og jeg innser at jeg ikke vil klare det.
Das Ziel war eigentlich alles zu umrunden, aber jetzt beginnt er einzusehen, dass er vielleicht auch dafür zu alt wird und es vielleicht nicht mehr ganz vollenden wird. Men du har ikke stoppet.
Jeg går litt fortsatt, men dette kneet her er et problem.
Er macht trotzdem weiter.
Ja. Nei, det spørs. Så nå i stedet så prøver jeg å få verden å komme til meg.
Stattdessen versucht er, die Welt zu sich zu holen.
Og da har jeg to prosjekter. Det ene å samle inn drivgods langs strendene der jeg bor.
Er hat zu Hause eine Treibgutsammlung von Treibgut aus aller Welt, die direkt vor seinem Haus aufliest, sozusagen ein kleines Museum.
Ja, og da gjennom dette så kartlegger jeg de store drivrutene gjennom og som havstrømmene fører drivgodset som vi har kontakt med fra mitt sted.
Er kartiert dann die möglichen Reiserouten der Dinge.
Og du kan se at det andre prosjektet frimerkene.
Und das zweite Projekt sind die Briefmarken.
Genau das mit den Briefmarken, das habe ich jetzt ein bisschen unterschlagen. Also ich hoffe im Übrigen, dass Sie diesen norwegischen Klang genauso wie ich gutieren. Es sind natürlich die, wenn man so will, der Atlas der verschwundenen Länder wird konzipiert am Beispiel von Briefmarken. Also man denkt, wie kann das irgendwie sein mit Briefmarken? Also Briefmarken sammeln gehört ja mit zu einer aussterbenden Hobbyart. Zu meinen Kinderzeiten haben das noch viele gemacht. Wir hören jetzt vielleicht mal einen Ausschnitt daraus aus dem Vorwort. Björn Berge wird auf Norwegisch beginnen. Die beiden Übersetzer werden das dann auf Deutsch fortsetzen.
Så har vi frimerkesamlingen. Jeg samler på frimerker, men ikke hvilke som helst frimerker. Planen går ut på å skaffe seg ett merke fra hvert land og regime som har vært i virksomhet etter at det første Penny Black kom ut i England i 1840. Et ubrukt merke lite spennende. Jo større preg av håndtering og liv, desto mer verdifullt kjennes det. Jeg tar frimerkene frem, lukter og stryker over dem, slikker kanskje. Smaken av forvitret gummi arabikum, plantestivelse og hornlim, og i beste fall noe udefinerbart, som kanskje stammer fra tidligere slikk, som slikket for lenge siden i en fjern avkrok av verden. Inntrykk som ikke mine egne, men som fordelig etter hvert som de strømmer på.
Takk. Wollt ihr? Ja.
Das zweite Projekt ist das Briefmarkensammeln. Dabei sammle ich nicht irgendwelche Briefmarken. Mein Plan ist es, mir eine Marke aus jedem Land zu beschaffen, das es nach dem Erscheinen der ersten Penny Black 1840 in England gegeben hat. Eine unbenutzte Marke ist dabei wenig spannend. Je mehr Nutzungsspuren sie zeigt, desto wertvoller ist sie für mich. Ich nehme die Marke heraus, rieche an ihr, streiche über das Papier und lecke vielleicht an der Rückseite. Der Geschmack von zersetztem Gummi Arabicum, von Pflanzenstärke und Hornleim und bestenfalls von etwas Unbestimmbaren, das an all jene erinnert, die vor langer Zeit irgendwo auf der Welt daran geleckt haben, fasziniert mich. All diese Eindrücke regen meine Fantasie an. Auf diese Art, drei Arten erobere ich die Erde und das Leben. Das Buch, das Sie in der Hand halten, hat seinen Ursprung in Briefmarken. Es stellt eine Reihe von Ländern und autonomen Zonen vor, die nicht mehr existieren. Auf dieser Basis konnte ich wirklich aus dem Vollen schöpfen, denn weltweit haben mehr als 1000 Regierungen oder Verwaltungen beschlossen, eigene Briefmarken herauszugeben. Die Marken tragen geheimnisvolle Namen wie Obok, Sedang oder Kapjübi. Namen, mit denen kaum jemand etwas anfangen kann. Andere Namen wiederum wecken Assoziationen. Bei Biafra denkt man gleich an Hunger und bei Bhopal an die Umweltkatastrophe. Hinter all diesen teils wohlklingenden Namen stehen Geschichten von Machtausübung und Manipulation. Bei der Grenzziehung zwischen Territorien steht selten das Wohl der Bevölkerung im Mittelpunkt. Deutlich wird das vor allem im Afrika oder im Nahen Osten, wo die Landaufteilung durch die Kolonialmächte so gut wie nie Rücksicht auf die traditionellen Stammesgebiete und Volksgruppen nahm. Aber auch auf dem Balkan führte das Spiel der Großmächte in Ost und West zu einer Vermischung der Bevölkerung, die zu blutigen Konflikten geführt hat. Briefmarken und ihre Motive zeigen deutlich, worum es in der Geschichte wirklich ging. Territorial- und Machtansprüche, Siegerposen, aber auch kulturelle Identität. Sie sind stumme Zeitzeugen, die ihre Ursprungsländer überlebt haben.
Soll ich noch weiter?
Meine Dokumentation beruht auf drei Säulen. Den Briefmarken als solchen, auf Zeitzeugenberichten und der nachträglichen historischen Deutung der Geschehnisse durch Historiker, Schriftsteller und andere Künstler. Die Briefmarken sind der eigentliche Ausgangspunkt, der konkrete Beweis für die Existenz des Landes. Natürlich ist klar, dass die Marken nicht die Wahrheit sagen. Sie stellen ein Land so dar, wie es dargestellt werden will. Sauberer, liberaler, barmherziger, mächtiger oder souveräner, als es in Wahrheit ist. Briefmarken müssen wie Propagandamaterial gedeutet werden, bei dem die Wahrheit stets der Bedeutung untergeordnet ist. Gleichwohl sprechen Konsistenz, Farbe, Textur, Geruch und Geschmack der Marke oft für sich.
Also nun frage ich mich, Björn, du bist Architekt, du arbeitest als Architekt. Ich kann Ihnen verraten, wenn Sie das im Netz nachrecherchieren, es sind für meinen Geschmack wunderbare Häuser, die er mit seinem Büro in Norwegen entwirft. Wie kommt man als Architekt dazu, diese gigantische Rechercheaufgabe in Angriff zu nehmen? Man braucht ja, muss Historiker sein, man muss Politikwissenschaftler sein.
Ja. Der Nischarihet. En grenseløs nysgjerrig.
Grenzenlose Neugier.
Ja, det er det.
Hattest du Hilfe?
Jeg hadde ikke hjelp. Jeg fikk hjelp av en metode, kan du si, egentlig på å samle inn. Det er mest det, men...
Er hatte keine Hilfe, sondern seine Hilfe war die Methode, wie er sammelt.
Ja, ja. Det er jo noe, jeg vet ikke om du husker en... radikal gruppe på 1960-tallet som ble kalt for situasjonistene. Det var i Frankrike det situasjonistiske internasjonale.
Situasjonistiske internasjonale. Ja, ja,
ja. Das gibt's, das gibt's, das gibt's. Det var en svær radikale gruppe i 60-årene.
De hadde en metode som de kalte derive på fransk.
Die hatten eine Methode, die auf Französisch Derif
ja.
hieß.
Som betydde å la seg drive gjennom byen, foran du ser en by da, på lykke og fromme, i en følelsesmessig ekstrem situasjon.
Sich einfach zum Beispiel in einer fremden Stadt treiben lassen und sich den Gefühlen hingeben, ja. Den Gefühlen von Extremsituationen.
Ja. Og på den måten så tegnet de et såkalt psykogeografisk kart over byen, som var sannere og mer autentisk enn et hvert offentlig kartverk.
Mm-hmm. Auf diese Weise haben sie dann psychogeografische Karten von Städten erstellt, die eigentlich viel mehr über die jeweiligen Städte aussagen.
Ja. Og dette et forsøk på å tegne psykogeografiske kart over landene som forsvant.
Und Björn hat sozusagen psychogeografische Karten von den verschwundenen Ländern mit Hilfe der Briefmarken erstellt.
Ich kann Ihnen das übrigens, wenn Sie fremde Städte besuchen, das gilt auch für Leipzig, kann ich Ihnen das nur empfehlen. Orientieren Sie sich nicht an Reiseführern, sondern unternehmen Sie selber einen psychogeografischen Stadtrundgang. Das ist für Sie auf jeden Fall wesentlich ertragreicher als alles, was Ihnen eine Hop-on, Hop-off-Kultur versprechen. Wie ist das, Björn? Wie akribisch bist du vorgegangen, dass wirklich alle Länder mit der Verschwundenheit mit auftauchen? Kann man sich hierauf verlassen, das sind jetzt wirklich alle für eine bestimmte Zeit?
Det var jo mer enn 1000 land siden det første Penny Black ble gitt ut i England i 1840. Det har vært 1175.
1175 Länder sind ja. seit dem Erscheinen der ersten Briefmarke der Penny Black verschwunden.
I dag er det 206 igjen i verden.
Heute gibt es noch 261.
Og der har du også Nagorno-Karabakh og Sør-Ossetia og Somaliland som ikke godkjent, slik at FN har vel godkjent ca. 192 land, tror jeg, per i dag. Ja.
Was ich vermisst habe, aber vielleicht war das auch zu frisch, DDR.
Ja.
You have to try... I missed the German Democratic Republic.
Ja, ja. Det har jeg opplevd mange ganger, at folk savner landene sine. For, men det er altså veldig mange land som ikke er tatt med.
Ok.
Ja.
Also dass er oft damit konfrontiert ist, dass Leute ihm sagen, aber da fehlt doch dieses oder jenes Land und gerade die Länder, die einen selber betreffen, wie jetzt die DDR bei uns, es ist einfach schlichtweg nicht möglich, in so einem Buchprojekt alle Länder mit reinzunehmen. Wir haben die Zahlen eben gehört und er musste da einfach eine Auswahl treffen.
Aber nun gibt es ein, das ist jetzt für deutsche, wie soll man sagen, für eine deutsche Mentalität ein ganz erstaunliches ehemaliges Land, das ist Helgoland. Das heißt sogar, wie heißt das hier, Heligoland. So, wer das kennt, das ist eine Insel, die in der Nordsee liegt. Man kann, wenn man einen schlechten Tag erwischt, sehr, sehr seekrank werden und sehr, sehr krank werden, wenn man dahin fährt und wieder zurückfährt. Aber dieses Helgoland ist inzwischen bundesdeutsch. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Björn Berge hat diesem Helgoland ein Kapitel gewidmet und ich finde, daraus hören wir noch mal einen Abschnitt und dann sprechen wir noch mal über Helgoland. Willst du starten?
Ja. Die to små øyene som danner Helgoland, det hellige landet, ligger 70 kilometer utenfor den tyske vestkysten og trolig restene av et større øyrike. Ifølge romeren Tacitus, etnografiske verk Germania fra rundt år 98, strakte seg tvers over elvenmunningen, med bare en liten passasje på hver side. Og selv i kristen tid skal Heligoland, ifølge mytene, ha rommet 9 sogn og 2 klostre.
So, und jetzt das gleiche nochmal auf Deutsch, damit es auch jeder versteht. Vom geliebten Inselreich zum Bombenziel. Die beiden kleinen Inseln, die Helgoland, das heilige Land bilden, liegen rund 70 Kilometer vor der deutschen Westküste und sind vermutlich die letzten Reste eines größeren Inselreichs. In frühchristlicher Zeit soll Helgoland 9 Gemeinden und 2 Klöster umfasst haben. Die Nordsee hat unaufhörlich an Helgoland genagt und manchmal auch gierig zugeschlagen, wie im Jahr 1721, als die Insel durch einen Sturm endgültig in 2 Teile zerbrach. Der kleinere Teil war danach nicht mehr als eine Sandbank. Der andere stemmte sich weiterhin mit seinen Sandsteinklippen gegen die von Nordwesten heranrollenden Wellen, war aber nicht mehr als einen Quadratkilometer groß, an der höchsten Stelle gerade einmal rund 50 Meter hoch und nur spärlich mit Gras bewachsen. Die Insel erscheint auf den ersten Blick wirtschaftlich uninteressant. Aber dank ihrer Lage an der Schifffahrtsroute zu den mächtigen Hansestädten an Elbe und Weser war die Inselgruppe stets begehrt. Zuerst diente sie als Stützpunkt für Piraten, später als Heimat für Lotsen und Fischer. Nachdem sie über mehrere Jahrhunderte abwechselnd von Dänen und Deutschen besetzt gewesen war, wurde sie 1807 ohne Gegenwehr von den Engländern eingenommen, nachdem Dänemark eine Allianz mit Napoleon eingegangen war. Für die Briten ging es bei dieser Annexion darum, Kontakte und Handelsverbindungen mit dem europäischen Festland aufrechtzuerhalten. Die Insel wurde dabei auch zu einer Basis der Spionage gegen Napoleon, der inzwischen die gesamte vor der Insel liegende Küste besetzt hatte. Für Lotsen gab es in dieser Zeit kaum Bedarf, sodass viele von ihnen für die Engländer zu arbeiten begannen. Die meisten von ihnen konnten mit verbundenen Augen vor der Küste navigieren. Sie kannten die Sandbänke, die ständig ihre Form veränderten. Ziele wie Brunsbüttel, Cuxhaven oder auch das elbaufwärts gelegene Glückstadt waren für sie kein Problem. 1850 gab eine englische Offizierstochter das Buch Heligoland heraus. Es beruht auf ihren Kindheitserinnerungen aus den Jahren um 1820. Das Buch erzählt die traurige Geschichte vom Tod ihrer Eltern durch Lungenentzündung. Es beschreibt aber auch eine unbesorgte, sichere Kindheit auf der Insel. Die Lebensbedingungen der Offiziersfamilien waren gut. Sie bewohnten eigene kleine Häuser und hatten Dienstboten und Köche. Das Postschiff brachte jede Woche frisches Fleisch und es gab mehr Mehl, Hafer, Erbsen, Reis und Rum, als eine normale Familie verbrauchen konnte. Darüber hinaus hatten die wohlhabenden Bürger auch Zugang zu exotischen Waren. Viele der früheren Lotsen schmuggelten Waren aus den britischen Kolonien nach Deutschland und exquisite deutsche Lebensmittel in die andere Richtung. Die Autorin berichtet aber auch über die beiden Dörfer auf der Hauptinsel. Oberland am westlichen Kamm und Unterland im Flachland vor dem Hafen der im Südosten. Die Kaianlagen im Unterland waren größeren Schiffen vorbehalten. Die Boote der Fischer wurden nach den Ausfahrten jeweils wieder auf den Strand gezogen. Die kompakte Bebauung bestand aus schmalen, zwei- bis dreistöckigen Häusern mit steilen Giebeln in den schmalen Straßen. Im Gegensatz zur traditionellen friesischen Bauweise waren die Häuser nicht aus rotem Ziegelstein errichtet, sondern aus Holz. Abgesehen von weichem Sandstein gab es nichts auf der Insel. Alles musste vom Festland herübergesegelt werden und Ziegelsteine sind schwer. Ein Großteil des Insellebens fand auf der steilen Treppe zwischen den beiden Dörfern statt. Hier trafen sich die Männer, rauchten und tauschten die letzten Neuigkeiten aus, während die Frauen zum Melken aufs Hochland gingen oder mit ihren Brotkörben und schweren Wasserkrügen hin und her liefen. Sie trugen lange, scharlachrote Kleider, im Winter ergänzt durch einen Mantel, dessen Kapuze so fest zusammengebunden wurde, dass nur die Nasenspitze und die Augen zu sehen waren. Die Männer tragen extra grobe Hosen, die so weit genäht sind, dass sie wie Unterröcke aussehen. Dazu viel zu offene Hemden mit riesigen Holzknöpfen und auf dem Kopf enge kleine Mützen. Traf man sich auf der Straße, grüßte man sich mit einem Moin. Verbreitet war der lokale Dialekt Halunder, eine Variante des Friesischen. Auch die Namen der Frauen, Moment, waren eigenartig. Sie endeten meist auf O, zum Beispiel Caterino, Anno und Mario. Eine der wenigen Begebenheiten, die den beschaulichen Inselalltag aus dem Rhythmus brachten, war der Zug der Stare, Drosseln und Schnepfen, die im Frühjahr und Herbst auf der Insel zwischenlandeten. Dann ließen die Bewohner alles stehen und liegen und gingen auf die Jagd. Alte und Junge, Frauen wie Männer griffen zu Netzen, Hacken und Spaten und rannten zu den höher gelegenen Wiesen oder den Sandbänken.
Also das, how is it for you, Björn, to listen to your book in German?
That's quite strange, yes. But yeah. But it's wonderful.
Can you recognize yourself?
Yes. Mm. I think it's still there. The spirit of it.
Warst du? Ich habe mich das gefragt, wenn man so ein lexikalisches, prosaisches, literarisches Werk beginnt. Bist du selber bei vielen Geschichten überrascht gewesen? Kanntest du vorher Helgoland?
I knew it just by name.
Okay.
Yes.
You are coming from a sailor nation, and
yes, I am. But it was well, all the writing of this book was an Abenteuer in itself.
Oh, okay.
It was every morning when I went to write. It was just like going into the wild, and I found the most astonishing things all the time, and couldn't nearly stop.
Wie lange hast du gebraucht, um das Buch zu recherchieren und zu schreiben?
About a year, I think.
Oh, this is kurz.
Yes, but some were still there from the beginning.
Okay.
I'm an old man, so I've heard lots of stories from different countries like this all through my life. I had parents which were very interested in geography and history.
Oh, okay. Die Frage jetzt mit diesem Buch ist, hast du vor Kindern schon mal eine Lesung gehalten? Hast du das vorher Schulklassen schon mal vorgestellt in Norwegen?
No, I haven't. I know in Canada it's translated into English. And I know there are a couple of school classes using it there in education.
Was ist das, was dich am meisten bei dem Buch am Ende des Schreibens belehrt hat? Also was war sozusagen das, was du am stärksten gelernt hast?
That everything repeats itself. in a way, because, well, these are micro stories containing all the ordinary ingredients of greed, of ideologies, of refugees, of all the Donald Trumps, all the Berlusconis, all the Putins, but on a micro scale. And it all comes to an end. So I think it's something to learn from it. So it's the same thing repeating itself, just on a smaller scale.
Thank you, Björn Berge. Haben Sie noch Fragen? Bitte.
Nee.
I'm very curious, and I'd like to know how you, as the author, would like to have your book being seen as a, let's say, historical documentation, or more as belletristic?
I've not decided yet, in a way. On one side, it's a compilation of bedtime stories, because it's quite astonishing how these stories of these forgotten countries, well, look like ordinary fairy tales, with grubby kings and hidden cities and golden treasures and well. All these ingredients that's important for a fairy tale. But on the other way, it's a different angle from the ordinary history books, because now we see it from the perspective of the countries that came short, that just didn't reach the next level. So in a way it's parallel to the survival of the fittest, with the same destiny as the mastodons, Neanderthal, and the dodo bird. And the historians very usually touch that perspective, because they usually work on official grants.
That would have been my comment. It seems to me that this book should have come... in my opinion, this kind of book should have been written by a professional historian, and now it comes out that was, let's say, an architect.
Yeah,
maybe
right.
if you consider yourself as an architect of words, fine. The style is fine, in my opinion. But can I really trust in what is written, what is presented as stories in your book? Or is it more, you know, it could be and cannot?
Yeah, that's an important question, and you may be right. It's well, I've read much history through my life, but I'm still an architect, so I'm trying to find the good stories, of course, but also trying to make a representative story out of it, and I use eyewitness records as the most important part of the history, and as well the stamps. And the stamps are real. Mm-hmm. Yeah. So they tell the concrete stories. You can trust them.
Wenn ich als Übersetzer dazu einen Kommentar abgeben darf, ich finde, und das finde ich wichtig für das Buch, und es charakterisiert es auch, ich meine, dass Geschichten und Geschichte in diesem Buch gleichwertig sind und dass genau das den Reiz des Buches ausmacht, wenn ich das so sagen darf.
Ich darf das noch ergänzen, weil ich mich ein bisschen mit den Gewohnheiten der Geschichtswissenschaft ganz gut auskenne. Es sieht wirklich nicht wie ein geschichtswissenschaftliches, akademisches Buch aus. Aber nach meinem Überblick ist das ein extrem sauber gearbeitetes, quellenfundiertes Buch. Und es lebt gerade nicht wie geschichtswissenschaftliche Werke etwa noch vor 50, 60 Jahren vom wird wohl so gewesen sein. Also das ist ja, wenn man nicht was genau wusste, hat man was dazu erfunden. Also und das ist tatsächlich nicht so. Das ist faktenbasiert. Und es liest sich ausgesprochen gut. Björn Berge, wir bedanken uns sehr herzlich und auch bei den beiden Übersetzern. Kleines, eingeweihtes Publikum. Danke an alle. Danke, Björn Berge.
Noch ein kleiner Hinweis. Ich glaube, man kann die Bücher da vorne kaufen und Björn wird bestimmt auch signieren, wenn das jemand möchte. Herzlichen Dank.
Und wer sozusagen diese Lesung unbedingt nochmal wiederholt sehen möchte, nur ein bisschen länger, ein bisschen intensiver, viel mehr als Helgoland heute Abend, 21 Uhr. Wo war das? Treffen wir uns nochmal? In der alten Nikolaischule. Kommen Sie wieder, seien Sie dabei, wir würden uns freuen. Danke.